Der Februar steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Valentinstages. Die einen sagen, eine Erfindung der Blumengeschäfte. Ich sage, eine schöne Einladung, sich selbst mal wieder eine Liebeserklärung zu machen und sich eine kleine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich finde, nicht nur der Februar, sondern auch die dunkle Jahreszeit, in der wir noch stecken, sind ein exzellenter Reminder, in die wichtigste Beziehung unseres Lebens zu investieren, nämlich die Beziehung zu uns selbst. Kleine Momente der Selbstfürsorge sind für mich im Alltag absolut essentiell geworden und ehrlich gesagt auch keine Raketenwissenschaft. Wiederholte Mikropausen, kurz mal im Körper ankommen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, aus dem Fenster schauen und gesunde kleine Snacks, die auch gern mal ein bisschen süßer sein dürfen. Meine persönlichen Lieblinge, die kommen von Koro. Morgens ein Löffel Nussmus aufs Porridge, on top ein bisschen Granola, mittags einen Energy Ball aus Pistazien oder am Nachmittag ein paar schokolierte Nüsse zum Kaffee. Kleine, regelmäßige Mini-Auszeiten im Alltag, die sofort ein wohliges Gefühl machen. Auch Trockenfrüchte und Nüsse sind bei mir Standard, entweder als kurzen Proteinsnack zwischen den Mahlzeiten oder auch als Topping auf dem Joghurt oder im Müsli. Und im besten Fall ohne Handy. Wenn ihr euch ein bisschen mehr davon in euren Alltag holen möchtet, für euch als Get Happy Community, gibt's wie immer 5% aufs komplette Sortiment von Koro. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Da ging's darum, lese ich im Urlaub E-Mails. Dann haben manche gesagt, natürlich, es geht doch gar nicht anders. Und andere, die aber auf der gleichen Höhe oder vielleicht sogar noch einen Tucken höher in der Hierarchie waren, haben gesagt, nee, ich habe Zeiten, da lese ich keine E-Mails. Und dann wurde deutlich, es ist gar nicht die Befürchtung in der Realität, sondern die Befürchtung im Inneren. Da könnte jemand böse werden, da könnte jemand was von mir erwarten, was ich nicht erfülle. Und das sind solche Prägungen, die wir von zu Hause mitbringen.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem schönen, an einem muckeligen Ort seid, irgendwas Schönes vorhabt. Vielleicht seid ihr gerade spazieren im Wonnemonat November oder ihr seid gemütlich zu Hause auf der Couch, wo auch immer ihr seid. Ich freue mich sehr, dass wir die nächste Stunde gemeinsam verbringen. Ich möchte zu Beginn dieser Folge ein großes Dankeschön an euch rausschicken für die unglaubliche Unterstützung, die ich in den letzten Wochen erfahren habe. Wenn ihr diesen Podcast weiterhin unterstützen möchtet, ich freue mich über jeden noch so kleinen Betrag. Ihr findet alles in den Shownotes unter dieser Folge. Und ihr unterstützt mich natürlich auch, wenn ihr die Folgen teilt, wenn ihr sie in die Welt schickt, sodass noch viel, viel, viel mehr Menschen mit diesen Themen in Kontakt kommen, weil ich es besonders in der Zeit, in der wir aktuell leben, wirklich für absolut essentiell wichtig halte. In dieser Woche sprechen wir über ein Thema, das uns alle auf die ein oder andere Art betrifft, das, ich würde mal sagen, den größten Teil unseres Lebens bestimmt und mit dem aber ganz viele von uns, ja, man muss es echt so sagen, richtig, richtig auf Kriegsfuß stehen. Es geht um das Thema Job, um das Thema Arbeit. Man sagt, es gibt so verschiedene Säulen im Leben eines jeden Menschen, die stabil sein sollten. Das soziale Umfeld, Beziehungen, finanzielle Situation, aber natürlich auch das Arbeitsumfeld. Und da hapert es bei ganz, ganz vielen von uns. Entweder sind die Systeme irgendwie ein bisschen krank von innen heraus. Man kommt mit Vorgesetzten nicht klar. Man sieht keine Sinnhaftigkeit in dem, was man tut. Man ist gelangweilt, überfordert, unterfordert. Oder die Kollegen nerven, es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema und es ist so schade, weil wir natürlich einfach unheimlich viel Zeit im Job verbringen und im besten Fall ja abends nach Hause gehen sollten mit einem Gefühl von, ach, das war ein echt schöner Tag und der war produktiv und ich mache das, was ich tue, wirklich, wirklich gerne. Das ist aber eben gar nicht immer so leicht. Wie Arbeit glücklich macht, ist das Buch meines heutigen Gastes. Er ist Universitätsprofessor, er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, spezielle Schmerztherapie und er ist ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Freiburg. Das musste ich ablesen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Klaas Lahrmann.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Wir sprechen über ein Thema, wie ich in der Anmoderation schon gesagt habe, das ganz schön vielen Menschen ziemlich im Magen liegt. Ich lande mal mit voller Wucht in der Thematik. Warum sind so viele Menschen so unglücklich mit ihrem Job?
Naja, weil sich schlussendlich die Arbeitsbedingungen verändert haben auf der einen Seite und weil das Bewusstsein und die Ansprüche, die wir selber an nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern an die gesamte Lebenswelt stellen, sich auch verändert haben. Und da entstehen dann manchmal wie so Gewitterfronten, da blitzt und donnert es halt manchmal. In früheren Zeiten waren die Anforderungen anders, sie waren aber nicht weniger, sie waren häufig sehr stark körperbetont, harte körperliche Arbeit, wenig Arbeitsschutzmaßnahmen, Arbeitsschutzgesetz und so. Aber die Leute haben halt malocht auf der einen Seite, aber es war eine andere Taktung, trotz allem. Es war in mancherlei Hinsicht irgendwie begrenzter und auf der anderen Seite haben die Menschen sich aber sehr gefügt, weil es war ein Stückchen auch natürlich alternativlos. Ja? Der Broterwerb, der hatte halt Vorrang. Da hat man sich wenig Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt irgendwie sinnhaft ist und ob man hier irgendwie gute Führung erlebt und, ja, und ob man Job Enrichment und Job Enlargement hat, solche Begriffe. Das gab's gar nicht. Heutzutage ist es anders. Da haben wir andere Ansprüche. Insgesamt ja ans Leben, ne? Und das beides zusammen. Die Anforderungen, würde ich mal sagen, das kann man schwer skalieren, ob die jetzt weniger oder mehr geworden sind, aber die haben sich auf jeden Fall sehr verändert und sie sind sehr fordernd geworden. Durch die hohe Taktung, durch die Globalisierung und so weiter. Und auf der anderen Seite eben unsere Erwartung. Und das läuft häufig eben nicht so gut ineinander, wie es ineinander laufen könnte. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann funkt's.
Wenn Sie sagen heute und früher, wo ist so dieser neuralgische Punkt, wo sich das verändert hat? Oder in welchem Jahrzehnt hat sich das verändert?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, welche Parameter man sozusagen anlegt. Aber es hat sich sicherlich in den letzten Jahrzehnten verändert, aber so in den letzten 1-2 Jahrzehnten, dass es so nochmal eine deutliche Veränderung gab. Die Arbeitswelt an sich hat sich natürlich ja in verschiedenen Phasen deutlich verändert. Industrialisierung, das kennen wir. Aber so gerade dieses Globalisierung, Digitalisierung, das sind nochmal so technologische Momente gewesen, die da viel reingebracht haben. Im Moment sind wir ja mit KI auch wieder an so einem, ich würde jetzt nicht sagen Wendepunkt, weil die gehen ja ineinander über mittlerweile, aber diese Verdichtung und Beschleunigung, das ist sicherlich ein Phänomen der letzten Jahrzehnte. Da gibt's jetzt außerhalb der Arbeitswelt ja auch ganz tolle Bücher zu. Hartmut Rosa ist ein Soziologe aus Jena, der sich damit ja viel beschäftigt, so diese eskalierende Dynamisierung. Also die Sachen, die gehen immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und das ist ein Phänomen, was natürlich voll in der Arbeitswelt auch einschlägt und uns zu schaffen macht, weil wir da an der Stelle dann Führung, Arbeitsbedingungen, Kontextbedingungen bräuchten, die das ein Stückchen auffangen, kompensieren. Die gibt es aber eben leider nicht überall.
Eskalierende Dynamisierung.
Tolles Wort, oder?
Ja, man kann erahnen, wie es sich anfühlt.
Ja, oder? Das ist schon so, das ist wie im Sandschaufeln, sagt er manchmal. Ja, also man kann gar nicht kein Loch im Sand schaufeln, weil es läuft sofort wieder zu. Wenn man eine Aufgabe, und das Beispiel E-Mails, da kennen wir es vielleicht, ne, wo man hat, mir geht's oft so, ich habe dann 5 E-Mails abgearbeitet und dann habe ich das Gefühl, es sind in der gleichen Zeit 6 bis 7 neue gekommen. Geht natürlich faktisch nicht, aber das Gefühl fühlt sich halt so an.
Hängen wir unser Gefühl von selbst, unser Gefühl von Identität zu sehr an den Job?
Manche Menschen schon, nicht alle Menschen. Man muss sehr aufpassen, finde ich, gerade bei so Formaten wie unserem hier, bei Interviews, Podcasts, auch wenn man drüber schreibt, muss man sehr aufpassen. Wen hat man denn so als arbeitenden Menschen im Kopf? Ja? Es gibt Menschen, die gehen morgens zur Arbeit und nachmittags, abends wieder heim, haken das ab, weil ihre Interessen, auch ihre persönliche Bindung, die liegt wo ganz anders. Viele Menschen haben aber eben, und das haben sie ja in der Anmoderation auch gesagt, haben ja schon das Gefühl, ne, die Arbeit ist irgendwie auch nicht nur Sinn, sondern eben identitätsstiftend. Mhm. Und in dieser Subgruppe gibt's einige, die zu viel an die Arbeit hängen. Das sind Menschen, die mir dann auch manchmal in der Therapie begegnen, also wirklich in der ganz klassischen Psychotherapie, die richtig ihr Selbst fast verloren haben, wenn sie den Job verloren haben, weil sie alles auf die eine Karte gesetzt haben. Ich bin so und so. Mhm.
Und wenn der Job verloren geht, dann geht die Identität stiff.
Genau. Dann geht die echt flöten und dann weiß man gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Das können die doch nicht machen. Ich habe doch jahrzehntelang für die Firma und jetzt. Also so. Und das ist dann immer nicht ganz so. Wie wenn man eben, bin jetzt kein Banker, aber wie wenn man alles irgendwie in die gleiche Aktie stecken würde. Mhm. Nicht gut.
Mhm. Was mir aufgefallen ist, in Firmen, so, ich bin eigentlich immer nur in mittelständischen Firmen, wobei stimmt, ich habe auch für Konzerne gearbeitet als Sprecherin. Aber was ich mal ganz interessant finde, zumindest ist es mein Eindruck gewesen, dass sich so Dynamiken aus Familiensystemen in Firmenkontexten häufig wiederfinden. Ja. Also, dass irgendwie so, der repräsentiert irgendwie so die Energie meines Vaters und der repräsentiert die Thematik meiner Mutter oder meiner Eltern. Ist das so?
Das ist so. Zum einen, plakativ gesagt, ist der Arbeitsplatz immer auch ein Beziehungsplatz. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass Beziehungen auch häufig natürlich am Arbeitsplatz entstehen, sondern dass wir da einfach ein ganz dichtes Netzwerk an Beziehungen haben. Und die andere Lebensdomäne, in der wir halt ganz dichte und prägende Beziehungen haben, ist die Familie. Und wenn man das dann nebeneinander stellt, dann verwundert es nicht, dass so Übertragungsprozesse stattfinden. Und das ist ja das, womit wir auch in der Therapie arbeiten, dass wir eben Dinge unbewusst dann auf einen anderen Lebensbereich übertragen. Und da ist der Arbeitsplatz oder der Arbeitskontext ein Paradefeld. Und da passiert genau das. Väterliche Elemente, mütterliche Elemente, Geschwisterrivalitäten. Wer kriegt vom Kuchen was ab? Da wird getrickst, wie zu Hause Dinge versteckt, so in Anführungsstrichen. Ne? Da passiert ganz viel, was man mit so einer Brille der Familiendynamik dann besser verstehen kann.
Mhm. Also sprich, wenn ich jetzt feststelle, mein Chef macht mich überdurchschnittlich nervös. Also fangen wir mal bei der Wurzel an. Vielleicht hatte ich jetzt einen Vater, der sehr aufbrausend war, emotional nicht wirklich verfügbar oder unberechenbar für mich auch als Kind. Und dann habe ich vielleicht einen Chef, der ist ähnlich und ich merke, der kommt schon rein und mein Herz fängt an zu rasen. Dann darf man mal eine Reise ein bisschen zurück in die Vergangenheit machen.
Das sollte man immer wieder mal machen. Das ist sehr hilfreich, ja, weil man manchmal sonst den Führungskräften ja auch Unrecht tut. Man sagt, ja, hier passiert dieses oder jenes und es ist oftmals beides, halt in unterschiedlicher Relation. Aber meistens ist es eben nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Der eine trägt was bei, aber ich bringe eben auch was mit. Ich habe eine bestimmte Brille auf und das finde ich ein ganz tolles Beispiel. Das sehe ich oft, dass Menschen in einem Umfeld, gerade wenn man sich mal austauscht, merken, ah, das ist interessant, die anderen machen das anders. Aber mit denen habe ich mich noch nicht ausgetauscht. Ich hatte vor Jahren mal, haben wir mal eine Workshop-Reihe gemacht. Da haben wir das Top-Management einer ganzen großen, sehr bekannten Firma durchgeschult. In puncto gesunde Führung, was kann ich denn da machen? Und da haben wir auch über gesunde Selbstführung gesprochen. Wie gehe ich denn mit meinen Grenzen um und so weiter? Und dann haben wir gemerkt, die haben vorher, die kannten sich oft, aber die reden nicht über so Themen. Und dann ging es darum, lese ich im Urlaub E-Mails? Dann haben manche gesagt, natürlich, es geht doch gar nicht anders. Und andere, die aber auf der gleichen Höhe oder vielleicht sogar noch einen Tucken höher in der Hierarchie waren, haben gesagt, nee, ich habe Zeiten, da lese ich keine E-Mails. Und dann wurde deutlich, es ist gar nicht die Befürchtung in der Realität, sondern die Befürchtung im Inneren. Da könnte jemand böse werden, da könnte jemand was von mir erwarten, was ich nicht erfülle. Und das sind solche Prägungen, die wir von zu Hause mitbringen. Es gibt Familien, da wird mal gestritten und da geht's auch mal laut her, aber die Basis ist liebevoll und zugewandt. Und man merkt, naja, das verraucht dann wieder. Und die Basis ist immer stabil, die rüttelt nicht. Und dann gibt's andere Familien, wo man schon beim leisesten Streit irgendwie das Gefühl hat, dieses ganze System ist fragil. Dann versucht man natürlich, Konflikte zu vermeiden. Aber Konflikte am Arbeitsplatz auszutragen in einem guten Sinne, es ist ein essentieller Baustein von psychologischer Sicherheit, ja, dass man eben, gerade wenn es mal ein bisschen heftiger zur Sache geht, das Gefühl hat, unten drunter ist so ein sicheres Fundament, da passt alles. Und das sind häufig Dinge, die wir mitbringen, tatsächlich von zu Hause und diese Übertragung dann haben.
Das, was Sie gerade erwähnt haben, finde ich schon einen ganz interessanten Aspekt, den ich aus Ihrem Buch gelernt habe. Nämlich, dass häufig, je höher man in Hierarchien steigt, also dass die Menschen, die jetzt wirklich so zu den Top-Playern spielen, das sind nicht die Abonnenten dieses Podcastes übrigens, die sind ja häufig so für Selbstreflexion nicht so ganz zu haben, oder ist jetzt sehr generalisiert.
Leider, ja.
Dass häufig sich diese Menschen also eher weniger Stress empfinden, weil die sich viel besser rausziehen können. Also dass die sich so richtig abarbeiten, eher in den unteren Hierarchien zu finden sind, in den Unternehmen.
Ja, das hat ein Stückchen auch damit zu tun, dass die Autonomie ein ganz wichtiger Pufferfaktor ist. Also ich komme gleich auch nochmal auf die Emotionalität zu sprechen, das ist auch was Wichtiges, aber dieses ganz vordergründig und durchaus auch kraftvoll entlastende Momentum ist Autonomie häufig. Ich habe, je weiter ich in der Hierarchie komme, habe ich häufig schon mehr Verantwortung. Und ich habe mehr irgendwie zu wuppen, so an was ich alles tragen muss. Aber ich habe auf der einen Seite eben häufig auch ein vielfältigeres Spektrum.
Mehr Freiheiten.
Und dann habe ich eben mehr Freiheiten. Das ist die Autonomie. Ja, ich habe viel zu tun, aber ich kann, und allein dieses Können entlastet manchmal schon, ich könnte auch einen Termin absagen. Ich kann auch sagen, heute Nachmittag räumen Sie meinen Kalender frei. Oder hier fahre ich jetzt irgendwie mit dem Zug, da fahre ich mit dem Auto letztes Mal so. Die Chefin oder der Chef, die dürfen theoretisch auch mal zu spät kommen und so. Man macht es häufig nicht, aber in dem Gefühl, man könnte, steckt es ja drin. Das ist so ein bisschen die Analogie, wenn manche Menschen sagen, ach, weißt du, Geld ist nicht so wichtig. Wenn man mal hört oder sich mal überlegt, welche Menschen im eigenen Umfeld, von welchen kennt man diesen Spruch, sind es meistens die, die Geld haben. Ne? Wenn man es hat, ist es nicht so wichtig. Wenn ich die Freiheit habe, ist auch nicht so wichtig, sie immer auszuspielen. Aber das ist in Unternehmen tatsächlich so, dass die oben viel, viel mehr Autonomie haben. Und dann kommt die Emotionalität mit rein. Und da ist es so, dass es ein bisschen sich anfängt zu wandeln, weil Firmen mittlerweile ein bisschen die Evidenz, also die Literatur und so lesen die ja zum Glück auch, ja. Und dann haben Firmen angefangen, so ein bisschen zumindest, die einen mehr, die anderen weniger, zu verstehen, dass Führung, Führen mit Emotionalität, auch Führen mit Verletzlichkeit, doch Vorteile hat. Das hat man ganz gut gesehen in der Post- oder in der Pandemie- und Postpandemiezeit. Führen mit Vulnerabilität und Führen mit eigenen Emotionen, mit eigener Offenheit, selektiv, also selektive Authentizität wäre so ein bisschen ein Schlagwort, dass das tatsächlich auch Vorteile hat. Solche Firmen sind erfolgreicher.
Schafft ihr Verbundenheit auch und Menschlichkeit.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und ich habe ein tolles Beispiel, was ich selber mal erlebt habe, was mich wirklich beeindruckt hat. Ich habe so ein Aufbaustudium vor ein paar Jahren mal gemacht über im Bereich Change Management. Da habe ich einen Top-Manager kennengelernt von einem globalen Pharmakonzern. Der war da mit mir im Semester, den hat das irgendwie auch interessiert. Und dann hat er irgendwann verstanden, er hat gesagt, ja, ich muss anders führen. Ich muss mehr auf dieses Menschliche eingehen. Dann hat er sein globales Führungskräfteteam in London zusammengetrommelt, mussten alle hinkommen. Er hat ihnen gesagt, ihr braucht nichts vorbereiten. Die haben natürlich trotzdem alle ihre Zahlen vorbereitet, weil sie gedacht haben, es ist wieder irgendwie ne, so klassische Strategie-Meeting. Und dann hat er sich hingesetzt und hat mit denen 1,5 Tage nur offen sich ausgetauscht und hat angefangen mit sich selber. Das heißt, mich würde eigentlich mal interessieren, warum sitzen wir denn alle in diesem Team? Warum sind wir so weit gekommen? Warum hast denn du das gemacht? Und wie geht's euch im Moment? Und hat angefangen, von sich zu erzählen, dieses Offene. Dann haben die anderen von sich erzählt und dann hat man gemerkt, manche Missverständnisse, die konnten dadurch einfach aufgelöst werden, weil die gemerkt haben, der ist gar nicht irgendwie so grantelig oder desinteressiert. Der hat irgendwie eine Krebserkrankung in der Familie. Hier ist jemand so drauf. Der hat früher was ganz anderes gemacht. Dann haben die aber auch gemerkt, wo kann ich die Kompetenzen der anderen nutzen, die ich vorher gar nicht kannte. Und das Team hat später erfolgreicher zusammengearbeitet, auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Kennzahlen. Und das ist das Interessante. Also der war total begeistert von dieser Erfahrung. Natürlich, wie gesagt, muss es zu einem passen. Deswegen selektive Authentizität. Es muss zu dem Anlass, zu dem Moment passen. Und es muss auch zu mir passen, wenn, ob ich und wie ich sowas mache. Aber kraftvoll ist sowas.
Ich habe das in irgendeinem amerikanischen Podcast mal gehört. Da ging es genau um dieses Thema. Und der hat, ich weiß leider nicht, ist aber ein sehr großer Podcast mit Millionen Abonnenten. Und der hat eben auch erzählt, dass er in seinem Unternehmen praktisch jeden Tag mit dem Meeting beginnt, dass man eine Runde macht und jeder sagt, wie er sich fühlt. Und dann, also ohne jetzt dann jedes Detail auszuplaudern, aber zu sagen, hey, ich stecke gerade in meiner Scheidung und es ist echt eine schwere Zeit. So, es setzt mir ganz schön zu. Und das, was dann passiert, ist nämlich diese Magie, dass man sich so als Menschen erkennt und man erkennt sich im anderen und sieht den anderen auch plötzlich nicht mehr nur als den Boss oder die Chefin, sondern everyone is fighting a battle you don't know about, genau. So be kind. Also,
genau, ganz genau.
Ja, total schön.
Und das kann man kultivieren, sowas. Man kann sich auch vorstellen, da kommt so eine Biene reingeflogen, die BEE, Body, Emotion, Energy. Wenn man sozusagen Teams mal anleiten mag, und sich überlegt, ja, aber ich will das nicht so ganz offen lassen. Jeder sagt ein Stichwort, was ist gerade körperlich da? ich bin total erschlagen, ich fühle mich ganz kraftvoll, ich habe Muskelkater, gestern war ich im Garten, so das. Ein ganz kurz Body, wie bin ich körperlich gerade da? Emotion, was ist meine Grundemotion? Ich bin ein bisschen desinteressiert, ich bin ein bisschen abgelenkt, ich bin neugierig, ich bin auch eher nur so neutral. Und Energie auf einer Skala von 0 bis 100, wo bist du gerade so? Das kann man blitzschnell so eine kleine Runde machen.
Super.
Mache ich oft in Fortbildungen und super. Dann sage ich, das kennen die dann schon. Sage ich, jetzt komm, wir lassen mal die Biene fliegen. Manchmal auch nach der Pause so.
Dann, das merke ich mir, ja? Das ist schön.
Super, Body, Emotion, Energy.
Also ihr Lieben, die ihr diesen Podcast gerade hört oder auch anschaut, das ist ja wirklich was, egal ob ihr bei Douglas arbeitet, in der Bäckerei oder bei der Telekom. Also das kann man ja wirklich überall machen und es schafft einfach Verbundenheit. Und das ist einfach, ja, ist wunderbar.
Und das wirklich, ich meine, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber weil wir gerade drüber reden, das ist auch gut untersucht und wirklich effektiv. Man gewinnt mehr durch diese paar Minuten, die man für so ein Check-in quasi investiert, weil man genau das damit erzählt, was Sie gesagt haben. Das Team kommt ein bisschen zur Ruhe, man kommt in diese Verbundenheit und auf der Basis kann man einfach viel besser arbeiten, selbst wenn es nur ein halbstündiges Meeting ist. Ganz kurz ankommen und dann geht's los. So wie wir es ja auch gemacht haben.
Ja. Sind wir eigentlich schon in Ihrem ersten Drittel in Ihrem Buch? Sie haben das nämlich wunderbar aufgebaut in eine Serie von Imperativen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, nämlich Love it, change it or leave it, was man ja wunderbar anwenden kann auf jede Lebenssituation eigentlich. Also liebe es, wenn du es verändern kannst oder lasse es zurück. Ich würde aber trotzdem vorher noch eine kleine Frage stellen, weil da habe ich sehr drüber schmunzeln müssen und auch ein bisschen gestaunt. Woher kommt der Begriff Arbeit?
Arbeit kommt eigentlich von Mühsal, also so von dem, wenn man es mal,
ist ja schon so krass, ja, eigentlich,
mittelhochdeutsch ableitet. Die Arbeit war früher wirklich, hatte vor ein paar Minuten der Maloche mal so als Begriff genannt, das war wirklich Mühsal, die Mühe.
Das ist schon schwer, finde ich. Man fühlt sich sofort schwer. Oh,
oder so. Und arbeiten, das war eher etwas, ja, das gab so die Armen, die halt arbeiten mussten. Wer es nicht musste, wer Familiengeld hatte, wer aus dem Adel kam, der hat dann nicht gearbeitet. So, das hat sich ja geändert.
Ist wahrscheinlich aber auch länderspezifisch, oder? Also ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie da jetzt überfrachte mit der Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass es Länder gibt. Also jetzt kommt, arbeitet ja aus der deutschen Sprache mit dem Mühsal. Profession kann es auch im Englischen sein, dann hat es ja gleich eine ganz andere Energie.
Ja.
Also empfinden wir in Deutschland Arbeit eher als etwas Mühseliges, etwas Schweres?
Naja, also das ist, natürlich gibt es schon soziokulturelle Unterschiede. Das ist nicht mein absolutes Spezialgebiet, aber das eine ist, dass man so mit der Semantik und mit den Wörtern spielt. Ja, im Englischen ist es ja Unterschied, Profession, Work, Labor. Labor ist aber auch, hat ja was mit den Gewerkschaften, aber auch mit der Mühe der Geburt zu tun zum Beispiel. Das ist ja ganz interessant, ja. Und dann gibt es andere Kulturen, die sehr viel arbeiten, aber einen anderen Ethos haben, die das gar nicht so stark hinterfragen. Also eher kollektivistische Gesellschaften zum Beispiel, die gar nicht so oft das, ja, was mache ich denn und was ich im Vergleich zu den anderen denken, ja, sondern eher wir als wir denken. Die haben auch nochmal einen anderen Bezug zur Arbeit. Das ist schon spannend.
Mhm. Fällt mir Japan ein, glaube ich.
Dann. Ja, die asiatischen Länder, da ist es häufig anders.
Wobei Japan das einzige Land ist, in dem es den Begriff Tod durch Arbeit gibt.
Ne? Karoshi. Den Stresstod, genau. Ja, so das ist schon auch...
sagt ja auch ein bisschen was aus.
Genau.
Love it, change it or leave it. Also egal, ob wir in einer Boutique arbeiten, in einem Team arbeiten, selbstständig, wie können wir unsere Arbeit ein bisschen mehr lieben lernen?
Naja, ein ganz simpler Trick ist, ein bisschen die rosa-rote Brille aufzusetzen und zu schauen, durch welche Brille schaue ich denn eigentlich auf die Arbeit. Ja?
Mhm.
Ich habe immer die Möglichkeit, die Fliege oder das Haar in der Suppe, so heißt es, zu suchen. Aber ich kann natürlich auch gucken, was habe ich denn eigentlich? Das mag jetzt ein bisschen banal erscheinen, aber das fußt auf einer ganz dicken Schicht guter psychologischer Forschung. Man hat herausgefunden oder man weiß, dass gesunde Menschen immer ein bisschen so eine leichte Rosatönung der Brille haben. Ja, wir sind von Natur aus so ein bisschen eher optimistischer. Und die Menschen, die so einen ganz glasklar realistischen Blick haben, die sind von der Befindlichkeit eher so ganz leicht zum depressiven Spektrum hin angesiedelt.
Interessant.
Ja? Also es ist eigentlich gesund, ein bisschen positiv zu schauen. Und es gibt aber Menschen, die merken richtig, naja, ich habe mir das wie angewöhnt, sehr kritisch auf irgendwelche Dinge zu gucken. Ne? Bei mir persönlich ist zum Beispiel so, wenn ich reise total gern. Ich schätze guten Service, ich schätze gute Hotels oder es müssen jetzt nicht das gar nicht das Level entscheiden, sondern wie die so gemacht sind. Ich habe mir leider angewöhnt, ein bisschen picky zu sein. Und manchmal, wenn ich irgendwo reinkomme, Freundin von mir, die sagt dann auch manchmal, ah, das gefällt dir aber nicht so, oder? Das sehe ich dir schon an, ja?
Nörgeln Sie dann.
Ich bin dann so ein bisschen nörgelig und da habe ich beim Schreiben gemerkt, ah, das ist so ein Trainingsfeld, was ich selber habe, zu gucken, kann ich denn aktiv mal gucken, was gefällt mir denn hier eigentlich gut? Ja, also gar nicht so dieses, was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, so diesen kritischen Blick, weil ich bin ja kein Restaurant- oder Hoteltester, sondern eher zu sagen, ah, das finde ich aber gut, das finde ich aber gut. Und das Gleiche, da habe ich es erlebt. Mit der Arbeit habe ich mir nie so schwer getan, zum Glück. Aber das können Menschen in Bezug auf die Arbeit eben auch sich wirklich wie antrainieren, zu überlegen, was ist denn eigentlich auch ganz positiv?
Ja.
Wenn ich dann ein Stückchen weitergehe manchmal, da mache ich so, dass ich mit denen so vier Felder aufmale und sage, was ist denn im Jetzt angenehm? Und was wäre, wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwo anders hinwechseln, was wäre dort auch vielleicht nicht so angenehm? Denn die beiden Pole sind oft die, die wir nicht so im Blick haben. Wir haben häufig die anderen im Blick, nämlich das, was jetzt nervt und was im Da und Dort so wahnsinnig schön wäre, wenn ich nur bei der Firma wäre. Gilt aber für andere Lebensbereiche auch. Nur manche denken, ach, wenn ich nur das und das Haus oder das und das Auto oder die und die Partnerschaft hätte.
Ist es da nicht auch hilfreich zu wissen, dass unser Gehirn einfach so von Natur aus immer auf Fehlersuche ist? Es sucht ja nicht nach den schönen Dingen. Es sucht ja immer nach dem, was blöd ist.
Deswegen müssen wir uns da, also müssen, wir dürfen uns entscheiden, da uns ein bisschen anzustrengen. Ja, so könnte man es formulieren. Weil klar, der Default-Mode, der voreingestellte Modus ist so ein bisschen der, mit dem wir ja so weit gekommen sind in der Evolution, dass wir eben ein bisschen zu vorsichtig waren, dass wir ein bisschen halt mal zögerlich waren, dass wir eher genau hingeguckt haben, sonst wären wir alle schon gefressen worden. Aber das ist eben etwas, was uns manchmal jetzt auch hindert. Nämlich die Arbeitswelt auch dann selber so zu gestalten. Da sind die Schlagworte Jobcrafting, also dass man seinen eigenen Tätigkeitsbereich im Rahmen der Möglichkeiten eben auch ein bisschen umgestaltet. Manchmal merken die Menschen, ja gut, ein paar Sachen kann ich ja auch selber gestalten. Ja, alleine nehme ich mir was zu trinken mit zur Arbeit, richte ich mir meinen Arbeitsplatz ordentlich ein. Frag ich mal, ob ich vielleicht eine Fortbildung machen könnte. Frag ich mal, ob ich mich irgendwo beteiligen kann, dass das Spektrum ein bisschen breiter wird. Und. Und da gibt's ganz gute Untersuchungen, dass leider Menschen, die sehr unzufrieden sind und Menschen, die in Niedriglohnbereichen unterwegs sind und häufig dann einen zweit, manchmal sogar einen Drittjob haben, dass die dann in so einen Stresstunnel kommen, weil diese Belastung, das ist ja auch das, was damit dranhängt, ne? Der Stress und die Belastung macht dann wie so einen Tunnelblick und dann verliere ich genau dieses rosige an den Seiten, wo ich mich weiterentwickeln kann.
Klar.
Das ist total schwierig, aber auch ein Potenzial.
Aber das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja auch super wichtig, weil dieser Podcast wirbt ja sehr stark für Eigenverantwortung. Sehr stark. Also wirklich auch sich selber am Schlafittchen zu packen und zu sagen, ich frage jetzt einfach mal, zum Beispiel, ob ich auch meine Arbeitszeit vielleicht auf 80% reduzieren kann. Man muss ja nicht gleich alles sofort über Bord schmeißen.
Ja, sowas. Also man kann die reduzieren, man kann dann was Neues ausprobieren. Und wir reden ja noch über das, ja, love it, also wie kann ich das eigentlich steigern oder verstärken? Und gleichzeitig hängen die Dinge ja auch miteinander zusammen. Ja, also man liebt ja nicht immer alles und vielleicht gibt's irgendwann mal einen Wechsel oder eine Veränderung, die ansteht. Und das ist eine total gute Strategie und auch eine die sehr empfehlenswert ist, eben nicht alles vorzuplanen und dann einfach zu machen, sondern so ein bisschen graduell die Dinge zu verändern, vielleicht die Arbeitszeit zu reduzieren, vielleicht in der verbleibenden Zeit was anderes schon zu beginnen, sich weiterzubilden, was auszuprobieren. Und dann merkt man, läuft so gut, da rutsche ich jetzt irgendwie rein und das mache ich jetzt.
Ja. Also das hat mein Leben auch so verändert vor 5 Jahren. Da habe ich eine Ausbildung im Odenwald gemacht bei einer Traumatherapeutin für so psychotraumatologisches Coaching, also eine Coaching-Ausbildung mit Schwerpunkt Psychotraumatologie. Und das habe ich einfach an Wochenenden gemacht. Das hatte mit meinem Arbeitgeber gar nichts zu tun. Aber so den eigenen Horizont auch zu erweitern, wenn ich merke, irgendwie mir fehlt was hier drin, die Sinnhaftigkeit oder was auch immer, da wirklich auf die Hinterfüße sich zu stellen und zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt mal.
Ja. Da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist eben, wenn man sich nachher verändert, dann ist es eher ein Annäherungsziel als ein Vermeidungsziel. Und das ist in der Psychologie ebenfalls sehr gut untersucht. Annäherungsziele sind immer viel besser. wenn sie zum Arzt gehen und der Arzt sagt, wenn sie nicht dieses und jenes machen, dann sterben sie oder sie werden krank. Das ist nicht so hilfreich. Das versuchen wir den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch beizubringen oder denen das anzutrainieren. Mit Angst und Schrecken verändert man nicht so viel. Ja? Das wäre ein Vermeidungsziel. Ein Annäherungsziel ist, da will ich hin. Das finde ich, das macht total Spaß an den Wochenenden. Das möchte ich mal selber anbieten, das traumasensitive Coaching zum Beispiel. Okay, also entwickle ich mich dorthin. Das ist eben sehr viel besser. Und das andere, was man damit gleichzeitig ja macht, ist, dass man ein bisschen diversifiziert. Man hat halt dann Lebensbereiche, unabhängig vom Kernjob, die einem Spaß machen. Und wenn dann die eigentliche Arbeit halt mal nicht so gut läuft, dann hat man noch das Coaching oder man kauft sich, hat gerade ein Buch, was man liest, und dann liest man abends sein Coaching-Buch oder Traumabuch und denkt, oh cool, dass ich das gemacht habe. Dann hält man das viel besser aus. Deswegen ist auch so wichtig, Esther Perel, die amerikanische Paartherapeutin, mal gesagt hat, don't just bring home your leftovers. Also nicht wie so ein abgenagtes Hühnerbein abends nach Hause zu kommen, ja, weil man hat dort vielleicht eine Partnerschaft oder man hat Freunde, mit denen man sich trifft. Und das sind eben Lebensdomänen, um die sollte man sich kümmern, weil die balancieren dann auch mal den Stress am Arbeitsplatz.
Ja. Und das ist absolut, es war genau so, also diese Ausbildung, davon hat mein anderer Beruf auch total profitiert. Also es hat mich einfach so abgeliftet, was ich alles neu dazugelernt habe, dass ich einfach, meine Grundenergie war eine viel höhere.
Ja.
So, also viel mehr nach der positiven Psychologie der Freude zu folgen und auch mehr zu machen, was einem Freude macht.
Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja bei mir, ich meine, sonst würden wir hier nicht sitzen und nicht reden, ne? Wenn ich nicht gemerkt hätte, so ein bisschen was am Rande meiner Kerntätigkeit zu tun und ein bisschen den Horizont zu erweitern und sagen, ich habe so viel mit Menschen zu tun, die Arbeit irgendwie gefühlt krank gemacht hat. Damit beschäftige ich mich A und B. Ich versuche das mal so ein bisschen auch wieder in die Breite zu bringen, das den Menschen nahe zu bringen, dass die doch selber auch was machen können. Das macht zum einen Spaß, aber zum anderen befruchtet es dann total die eigentliche Tätigkeit.
Kam das denn aus Ihnen intrinsisch heraus, weil Sie das Feedback von Ihren Patienten bekommen haben, dass die einfach krank werden durch Arbeit? Oder waren Sie auch irgendwann mal an einem Punkt, wo Sie gesagt haben, boah, ey, so geht es aber für mich nicht weiter?
Also phasenweise habe ich das schon auch mal so im Anflug erlebt, dass ich gedacht habe, so macht es aber auch keinen Spaß. Mhm. Ja? Also die Arbeitsbedingungen, die Art der Führung. Insgesamt hatte ich in meinem Berufsleben total Glück, weil ich habe als Arzt immer an Unikliniken gearbeitet. Da hat man diese Autonomie. Ich konnte mich weiterentwickeln. Ich hatte auch nicht immer, aber über die weitesten Strecken so ein förderliches Umfeld. Aber ich habe schon auch so kleinere Dinge erlebt, aber eher wirklich begrenzt. Ne? Also so, das ist eher, wo ich dann denke, oh ja, das ist interessant, was ich jetzt gerade erlebe. Und das merke ich mir mal, das kann man vielleicht auch mal in verfremdeter Form in so ein Buch wieder aufnehmen. Ja?
Mhm.
Das sind schon spannende Dinge. Das meiste habe ich aber von meinen Patientinnen und Patienten gelernt, dass ich gemerkt habe, so viel ist das Thema Arbeit präsent, so viele Klagen darüber. Und dann hat der Zufall ein bisschen auch dazu geführt, dass wir mit Arbeitsmedizinern in Kontakt gekommen sind, mit denen gemeinsam Projekte gemacht haben, Fortbildungen, und dass ich dann gemerkt habe, irgendwie fängt mich das an, immer mehr zu interessieren. Und dann ist schlussendlich auf Initiative einer Medizinjournalistin das Buch entstanden, die gesagt hat, hey, das ist doch ein wichtiges Thema, können wir da nicht was zusammen machen?
Mhm, schön, ja. Was sind so die Symptome, die Menschen zu Ihnen mitbringen, wo Sie sagen würden, die könnten im Kontext mit Arbeit stehen?
Also schlussendlich, das macht die Frage ein bisschen tricky, schlussendlich
alles.
Das gesamte Spektrum, ja, und das ist wirklich wichtig, das gesamte Spektrum an psychischen oder psychosomatischen Beschwerden kann auch einen Bezug zur Arbeit haben. So die Klassiker, in Anführungsstrichen, das habe ich auch in dem Buch mal so als ein Warnsystem zusammengefasst, die fangen irgendwie passenderweise alle mit S an. Das ist aber jetzt nicht arbeitsspezifisch, sondern einfach eher stressbedingt. Aber eben ganz hilfreich auch für den Arbeitskontext ist Schlaf und Sexualität. Ich fange mit denen an, weil die sehr, sehr sensitiv sind. Da in den Bereichen reagieren wir Menschen sehr fein. Und zwar nicht, ist da was oder ist da nichts, sondern hat sich was verändert. Wenn ich immer schon schlecht geschlafen habe, habe ich halt Pech, aber schlafe ich wie ein Murmeltier, auf einmal fängt der Schlaf an, sich zu verändern. Diese Art von Veränderung ist entscheidend. Beim Schlaf, bei der Sexualität, bei der Stimmung, die sich irgendwie verändern kann. Die muss nicht depressiv unbedingt sein. Das kann auch sein, dass ich reizbarer werde. Wir Männer, wir werden häufig eher reizbarer, als dass wir depressiv werden. Aber ich kann auch ängstlich werden oder. Also Schlaf, Sexualität, Stimmung. Dann das soziale Leben. Fange ich an, mich sozial zurückzuziehen? Gehe ich nicht mehr mit den mit den anderen aus dem Team irgendwie zum Mittagessen in die Kantine, gehe ich nicht mehr zum Sport oder in einem Verein, wo ich früher war, bin ich nicht mehr aktiv. Also das Soziale, ganz wichtig. Und gibt's irgendwelche Substanzen, die ich anfange, mehr oder wieder zu konsumieren, Alkohol, so. Schlussendlich auch Dinge wie Schmerzen oder andere Körperbeschwerden. Das ist ja auch häufig Schmerzen, Schwindel, aber auch Dinge wie Reizdarm, so. Das muss natürlich jetzt nicht unbedingt was mit der Arbeit zu tun haben, aber sind schon ganz gute Indikatoren. Und wenn man diese kleine S-Schlange im Kopf hat, dann kann man sich damit ganz gut durchhangeln und gucken. Wenn man so eine Art inneren Wetterbericht macht, ne, wie ist denn bei mir so die Wetterlage, ziehen da dunkle Wolken auf, wo irgendwie die einige dieser Dinge mit drin rumschwirren.
Also Arbeit kann uns krank machen, kann Arbeit uns auch gesund machen?
Absolut, absolut. Also ich habe neulich in der Visite in der Tagesklinik habe ich eine neue Patientin kennengelernt. Wir haben relativ viele LehrerInnen bei uns in Freiburg in der Klinik und viele von denen machen nicht so gute Erfahrungen, leider. So, dass ich mir schon fast angewöhnt habe, habe ich dabei dann gemerkt, dass ich so die Annahme habe, also Schule macht krank. Aber es ist nicht so, zum Glück, ne, muss man auch dazu sagen. Wir haben ein bisschen manchmal so in dem Fall eine Negativauswahl, weil ja die Menschen zu uns kommen, die krank sind. Ne? So, aber auf jeden Fall habe ich diese Lehrerin kennengelernt. Dann wusste ich, die ist Lehrerin, hat sie ein bisschen erzählt, so was ich gefragt hatte im ersten Kontakt. Dann habe ich gesagt, sind ja Lehrerin, dann ist die Schule sicherlich auch ein Thema, um was wir uns kümmern müssen. Dann hat sie mich irritiert angeguckt und hat gesagt, wieso? Und dann habe ich gesagt, Schule ist ja oft und so. Und dann meint sie, nee, die Schule, das ist super. Also die Kollegen und auch das Klima bei uns und die Schulleitung, das ist ja der Bereich im Leben, der mich stabil hält. Ja? Und das war so eine Formulierung, die genau das nochmal bestätigt, was Sie gerade auch in den Raum gestellt haben. Arbeit kann uns wirklich stabilisieren und wenn es ganz gut läuft, richtig euphorisieren.
Mhm. Aber welche Parameter müsste Arbeit mitbringen, damit Menschen darin Glück empfinden? Also welche Parameter spielen eine totale Rolle?
Sinnhaftigkeit ist ja ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist auch in meinem Bereich so. Gibt es ganz gute Untersuchungen bei auch jüngeren Ärztinnen und Ärzten, wenn die das Gefühl haben, dass das, was sie tun, sinnvoll ist und sie auch mitbekommen, dass es dem Patienten besser geht und das Gefühl haben, ich mache ja was Sinnvolles, hält man viel mehr andere widrige Umstände aus. Also das ist was ganz Wichtiges, Sinnhaftigkeit. Aber auch ein Gefühl der Balance von Anforderungen und Bewältigungskompetenzen. Also das ist wie so eine Waage. Auf der einen Seite sind die Anforderungen, körperlich, psychisch, sozial, wie auch immer. Auf der anderen Seite ist die Bewältigung. Kann ich diese Menge, diese Taktung hinkriegen? Oder ist es mit meinen Kompetenzen und meiner Zeit einfach zu viel? Wenn diese Waage dauerhaft schief steht, dann wird man auch unzufrieden. Das geht nicht so richtig. Ja? Und dann aber auch der Bereich, über den wir schon so ein bisschen gesprochen haben, die sozialen Aspekte. Und dazu gehört Führung, aber dazu gehört auch auf so einer lateralen Ebene oder horizontalen Ebene das Miteinander. Haben wir im Team eine gute Stimmung? Sind wir aufeinander bezogen? Und werde ich eben, wenn es eine Führung gibt, gesund geführt? Das ist total wichtig. Man kann auch viele, viele andere nennen, aber das wären mal so die ganz kompakten, wichtigen.
Was ich total nett fand, vielleicht wollen Sie es selber erzählen. Sie schreiben in Ihrem Buch über ein Experiment, oder nicht Experiment, eigentlich ein Experiment, das man gemacht hat mit den Reinigungskräften in einem Krankenhaus. Ja. Wollen Sie, das ist
super.
So eine nette Geschichte.
Super, da hat man immer in einem Krankenhaus mal den Reinigungskräften rückgemeldet mit so Bakterienabklatschuntersuchungen wie, sieht eine gereinigte Fläche aus, nämlich keine Bakterien mehr drauf in so einem Abklatsch, was man so dran hält, oder eine nicht gereinigte Fläche, ganz viele Bakterien, und hat denen gesagt, gucken Sie mal, Sie tragen hier mit Ihrer Arbeitsleistung dazu bei, dass bei uns weniger Menschen an so Krankenhauskeimen erkranken oder sogar versterben. Das ist ja total wichtig. Mhm. Und dann fühlt man sich anders. Ja? Wenn man sich bei einer Party kennenlernt und man fragt, was machst denn du? Und sage ich, nichts Tolles, ich bin Putze im Krankenhaus. Dann wertet man sich ja selber schon ab.
Ja,
oder man sagt, ich bin Reinigungsfachkraft, ich trage mit dem Gefühl jetzt dazu bei, dass bei uns weniger Leute sterben. Dann ist man Teil des Teams. Und das ist total cool. Sinnhaftigkeit und gleichzeitig aber auch ein Beispiel für psychologische Sicherheit, nämlich Inklusivität. Na, also fühlt man sich als Teil des Teams. Ich habe mal in einem Krankenhaus gearbeitet, da haben wir so damit experimentiert, das ist jetzt schon Jahre her, dass wir sogar Reinigungskräfte manchmal zu Visitenthemen befragt haben. was dann schwierig wurde, weil mit Datenschutz und so, man kann nicht die mit dabei lassen wegen den Patientendaten und so. Aber Reinigungskräfte kriegen zum Beispiel in so einer psychosomatischen Klinik, wo die Patienten ja sehr lange sind, kriegen die wahnsinnig viel mit von den Menschen. Ja, tricksen die beim Essen, wenn sie eine Essstörung haben, wirken die ganz anders, wenn keine Mitglieder aus dem sonstigen Therapeutenteam dabei sind, und die dann zu inkludieren, total wichtig. Und dann hat man beides, ne? Dieses Sinnhaftigkeitserleben forciert oder den rückgespiegelt, und die Menschen fühlen sich irgendwie inkludiert. Und Inclusion Safety ist ein ganz wichtiger Teil von psychologischer Sicherheit.
Und die fühlen sich wahrscheinlich, und das ist ja auch so ein großes Grundbedürfnis von uns Menschen, die fühlen sich einfach gesehen.
Genau. Und diese, ich habe beim Reden ja schon gemerkt, diese Formulierung kommt jetzt, und das finde ich großartig, weil das Gefühl, gesehen zu werden, das ist etwas, das wird so unterschätzt. Häufig reden wir von Wertschätzung. Und dann höre ich manchmal auch Führungskräfte, die sagen, ja, aber was soll ich denn da wertschätzen? Ich schätze halt nichts wert. Oder was soll ich denn da loben? Da gibt's nichts zu loben. Ganz gelegentlich, wenn es heiß hergeht, ein Mini-Anflug von so einem Gefühl kenne ich bei mir auch, dass ich manchmal, wenn es so wirklich spitz auf Knopf steht, wenn wir was verändern müssen und es ist noch nicht im Team angekommen, dass ich dann so das Gefühl habe, Mann, Leute, jetzt stellt euch nicht so an oder macht irgendwie, ne? Dann hat man vielleicht in diesem Moment tatsächlich nicht so ein ganz breites Gefühl von Wertschätzung. Das muss ich dann erst wieder neu aufbauen. Aber ein gesehen werden, das geht halt immer, dass man hört, zuhört. Ja, was hat der andere für Bedenken? Auch wieder psychologische Sicherheit. Contribution Safety. Was kannst du denn dazu beitragen? Ah, warum bist du da nicht mit unzufrieden und noch nicht irgendwie, fühlt sich nicht abgeholt, ja? Und gemeinsam zu lernen. Und dann hat man psychologische Sicherheit schon beisammen, nämlich zu challengen, also auch mal irgendwas zu hinterfragen, was beizutragen, zu lernen und sich inkludiert zu fühlen, ja? Und gleichzeitig hat man selber, wenn man in einem, und es ist unabhängig jetzt von wo man arbeitet, man hat ein ganz tolles Tool, um selber zum Klima am Arbeitsplatz beizutragen, sich gegenseitig auch mal zu sehen. Ja? Allein so banale Dinge, zu wissen, ah, okay, meine Kollegin, die steht total auf Hunde, oder die andere, die geht total gern segeln, oder die hat da gar nicht die Mittel zum Segeln, aber die guckt irgendwie, weiß ich, irgendwelche abgefahrenen Serien, die aber vielleicht dann ganz interessant sind, oder hat irgendwie sonst ein Hobby, dass man so ein bisschen was vom anderen weiß, oder auch merkt, ah, du bist heute nicht so gut drauf, gell? Ah ja, und dann kommt man kurz ins Gespräch, ah, dann kann ich ein bisschen Rücksicht nehmen. Und dann weiß ich aber auch, die ist einfach nicht gut drauf und es ist nicht gegen mich gerichtet. So Sachen. Sich gegenseitig sehen. Das, ja.
Ich merke das total wenn ich so in der Medienwelt unterwegs bin. Ich lebe ja auch so für unterschiedliche Parallelleben, und jetzt einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte und dann auch meiner eigenen Ausbildungen, die ich dann gemacht habe in den letzten 5 Jahren. Ich gehöre zu den Menschen, die zum Beispiel dann durch einen Sender gehen und zu jemandem hingehen und ihm wirklich in die Augen schauen. Das ist ja auch schon was wir irgendwie verloren haben. Und sag einfach nur, hey, wie geht's denn dir? Und wie irritiert die Menschen manchmal sind. Also wirklich so, hä, wieso, was ist los? So, und er sagt, nichts interessiert mich einfach, wie geht's denn dir? Mhm. So. Und aber gleichzeitig sich dann gerne auch darauf einlassen. Und ich denke mir dann oft, Gott, das könnte so einfach sein. Es gibt's doch gar nicht, es könnte doch so einfach sein. Ist es so? Könnte es so einfach sein?
Ja, von den Fantastischen Vier gibt es ein Stück. Aber nicht, ne? Es könnte alles so einfach sein, es ist aber nicht. Es ist so. Es könnte sein. Warum ist es nicht so einfach? Wir müssen aus unserem Autopilotenmodus manchmal rauskommen. Ja, wir düsen ja mit so einem Autopilotenmodus durch unser, doch bei, glaube ich, vielen Menschen durchaus getaktetes Leben, ja. Und ab und zu mal sagen, okay, klick, Autopilot raus, Steuer wieder in die Hand, und dann muss man mal runter mit dem Gas, ja, weil man kann sich ja nur sehen im Vorbeizischen. Ja, ist so, wie wenn zwei Flugzeuge aneinander vorbeifliegen. Das geht so, wie soll das gehen? Auch nicht in der Redaktion. Man braucht ja dann die Bereitschaft, kurz auch zuzuhören. Was sagt denn der andere jetzt? Ne? Nicht wie das englische oder amerikanische Hawaii. Fein, zack, ja, an der Scannerkasse und dann.
2 weeks to live. Nice!
Ah, ja, so, genau. Ja, und also es ist nicht nur das Hinhören dann, sondern das Zuhören. Also wirklich so das Aufnehmen. Und da muss man mal ein bisschen runterkommen. Und das ist in der Taktung, in der wir manchmal sind, nicht so einfach, oder?
Ich weiß. Ja, ich weiß. Schöner Begriff, den Sie auch verwenden, den kannte ich nicht, obwohl er uns auch jeden Tag begegnet und sicherlich auch den Menschen, die diesen Podcast hören, nicht unbekannt ist das sogenannte Overcommitment. Mhm. Und das appelliert ja auch ein bisschen an unsere Eigenverantwortung, uns für den Arbeitgeber nicht umzubringen, sage ich jetzt mal ganz plakativ.
Also nicht drei unserer zwei Beine sich auszureißen. Und manche Menschen versuchen das aber. So, ne? Die reißen sich
viele
ein.
Menschen versuchen das.
Also viele,
nach meiner Erfahrung.
Ein Bein mehr, als man eigentlich hat.
Warum machen wir das?
Ja, da sind wir wieder ein bisschen bei der Prägung. Ne? Und das ist das, was wir mitbringen in den Arbeitsplatz. Wir bringen immer unsere Vergangenheit irgendwie ein Stückchen mit. Wie so ein Baumstamm, der so Jahresringe hat. Wir sehen von den Menschen häufig die Rinde. Manche sind ganz knorrig und manche sind anders so. Aber jeder von uns, so alt wie er halt ist, bringt ja seine Vergangenheit mit wie so ein Baum, der die Jahresringe hat. Die sind ja nicht weg, die sind nur manchmal überformt. Aber im Innen sind sie da. Sonst ist ja auch wichtig, dass sie da sind. Ne? Das bringen wir mit. Und manchmal bringen wir da im Inneren halt schon schwierige Erfahrungen mit. Oder wir bringen Eltern mit oder andere prägende Figuren, die uns so viel Ehrgeiz, so viel Perfektionismus, so viel ja vielleicht auch Angst vor Fehlern, so viel Rigidität mitgegeben haben, dass wir uns dann schwer tun am Arbeitsplatz, wenn eine Vorgesetzte sagt, du mach mal einen freien Nachmittag, passt schon, zu sagen, ich gehe jetzt. Selbst ich bin eben auch neben meinem Facharzt ja ausgebildet als Psychoanalytiker, da muss man eine lange Lehranalyse durchlaufen, also wo man sozusagen selber dann eine lange Therapie durchläuft, hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich kann mich trotzdem nicht ganz frei machen von sowas. Als ich zu diesem Podcast jetzt gerade die Konferenz verlassen habe, bei der ich hier in München bin, ist mir mein früherer Chef über den Weg gelaufen. Mhm. Und da habe ich richtig gemerkt, so für einen ganz kleinen Moment habe ich gedacht, hoffentlich fragt er mich nicht,
wo ich hingehe.
Gehst du schon? Ja, so. Und dann habe ich gemerkt, du, es ist ja so albern, ne? Ich merke dann, was in mir passiert. Das ist schon mal ein Vorteil. Und manche Menschen merken es aber nicht. Und dann kann man die auch, wenn man in der vorgesetzten Rolle ist, die kann man gar nicht entlasten, weil wenn man sagt, mach doch und es passt schon, da ist der innere Antreiber so laut und nachhaltig.
Ja, und man ist halt in dem Moment 8 Jahre alt, ne?
Genau. Blitzschnell.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Was macht denn einen Arbeitsplatz zu einem guten und zu einem schlechten Arbeitsplatz?
Die zweite Frage finde ich leichter zu beantworten, weil sie fast wie straffer ist. Und da würde ich sagen, ein schlechter Arbeitsplatz ist der, der kein Regulativ hat und nicht dynamisch ist. So, klingt ein bisschen technisch. Was will ich damit sagen? Es gibt Arbeitsplätze, da ist es phasenweise wirklich mal ätzend. Ja, also es gibt Arbeitsplätze, aber auch persönliche vielleicht Phasen, wo es wirklich mal knarzt. Das ist nicht die gute Arbeitsplatz, ist nicht einer, wo immer alles perfekt ist. So ein englischsprachiger Slogan wäre Mismatch and Repair. Also Mismatch ist im Leben wie am Arbeitsplatz okay. Das darf es mal geben. Aber viel wichtiger, und das muss es geben, ist ein Repair-Mechanismus, dass das irgendwie repariert wird. Natürlich kann man nicht beim Mismatch jetzt irgendwie ganz, ganz schlimme Dinge machen, aber so dieses, wo gehobelt wird, fliegen Späne, das gibt's schon. Gibt es an meinem Arbeitsplatz einen Repair-Mechanismus? Gibt es jemand, der mich eben sieht, der darauf reagiert, der sagt, oh, ich glaube, da bin ich Ihnen ein bisschen über den Mund gefahren. Wir haben gerade eine schwierige Phase im Uniklinikum in Freiburg, wirtschaftlich sehr herausfordernd. Da sind manche Menschen angespannt. Da kriege ich immer wieder mit, dass es Momente gibt, wo Sachen gesagt werden, inhaltlich oder in einem Ton, wo ich echt denke, manchmal erlebe ich es selber, manchmal höre ich es nur, wo ich denke oder merke, ah, es geht eigentlich nicht. Aber es ist ganz oft so, manchmal dauert es ein paar Tage, manchmal dauert es auch 1-2 Wochen, gibt's wie so ein Repair. Da geht man aufeinander zu. Da sagt man mal, oh, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, sie hat doch recht. Oder, oh, ich war echt da und dann im Stresston, also so, manche entschuldigen sich richtig, manche deuten es an. Das reicht ja manchmal schon, ja. Da ist Veränderung drin. Wenn ich aber am Arbeitsplatz das merke, da passiert immer wieder, kriege ich die Keule auf den Kopf und es wird nichts repariert, es gibt eben auch keine Veränderung oder ja, es passiert was, immer wieder die gleiche Entschuldigung, aber das wird nichts richtig nachhaltig verändert.
Oder es gibt gar keine Entschuldigung. Es gibt
ja auch. Oder gar keine, ja.
Schuldzuweisung oder Schuldumkehr ist ja auch ein
Blödsinn. Selber schuld. Oder hab dich doch nicht so. Na, sowas. Genau. Und dann würde ich sagen, das ist ein schlechter Arbeitsplatz. Da sollte man auch gucken, kann ich nicht was anderes finden. Aber wie gesagt, nicht in dem Gefühl zu flüchten, sondern eher zu sagen, so möchte ich nicht arbeiten. Also ich so sich aufzurichten und zu sagen, so, das möchte ich nicht. Ja, da gucke ich mal, wie ich mich verändern kann. Das würde ich sagen, ist ein schlechter Arbeitsplatz. Also zusammengefasst, einer, wo es immer wieder das Unangenehme, das Aversive, das Gute weit überwiegt und wo ich eben das Gefühl habe, es ändert sich aber nichts. Es kommt keiner auf mich zu, entschuldigt sich, passt irgendwas an, versucht Strukturen oder Prozesse zu klären oder mal mit jemandem im Team, der herumwütet, auch mal ein ernstes Wort zu reden. Wenn das nicht passiert, schlechter Arbeitsplatz. Der Gute natürlich, logisch, ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt schon gesagt habe. Aber es ist noch viel, viel mehr, was alles so dazu beiträgt. Das wäre wie wenn man sagt, was ist denn gutes Essen? Naja, dann würde einer sagen, ja, gutes Essen ist gesundes Essen. Ne? Und der andere würde sagen, ja, gutes Essen, klar, muss gesund sein, aber es muss mir auch schmecken. Und der eine geht eher, was ich, ja, Streetfood essen, der andere macht Fine Dining und so. Und da würde ich sagen, guter Arbeitsplatz, das ist natürlich jetzt ein bisschen so vielleicht so eine Psycho-Antwort, aber guter Arbeitsplatz ist einer, an dem ich mich gut fühle. Ne? Wo ich so das Gefühl habe, ich gehe überwiegend gerne dahin. Nicht jeden Tag, aber ich gehe überwiegend gerne dorthin. Und es ist nicht so, dass ich nach einem zwei- oder dreiwöchigen Urlaub denke, oh, jetzt muss ich da wieder hin, sondern wo man vielleicht sogar merkt, es war ein wahnsinnig schöner Urlaub, aber irgendwie, vielleicht nicht zu 100%, aber irgendwie freue ich mich jetzt auch wieder, meine Tätigkeit fortzusetzen. So, bin ich mal gespannt, was aus dem Projekt geworden ist. Oder selbst wenn ich eine repetitive Tätigkeit habe, ich sitze an der Kasse und habe eher was Repetitives, ja, zu sehen, ach, die alte Oma, die immer das Gleiche kauft und so. Irgendwie, wenn ich die wieder sehe, die hat eine gute Ausstrahlung oder so. Oder zu merken, die sind so zufrieden, die Kunden. Ne? Wenn ich sowas merke, dann würde ich sagen, das ist ein Indiz dafür, dass ich einen guten Arbeitsplatz habe.
Also eigentlich, wo es uns gut geht.
Genau.
Ja. Ich habe irgendwann mal, was Sie gerade beschrieben haben zu dem schlechten Arbeitsplatz, es ist ein bisschen wie eine toxische Beziehung, finde ich. Also ein schlechter Arbeitsplatz kann sein wie eine toxische Beziehung. Wenn so 90% der Fälle es eigentlich echt überhaupt nicht gut ist und dann gibt's vielleicht aber mal wieder eine Weihnachtsfeier und da hat man Spaß zusammen oder irgendwie ein Sommerfest und dann denkt man sich so, ach komm, so schlimm ist es ja gar nicht.
Ja, genau.
Und zack, ist man wieder in diesem Muster drin, aber es findet trotzdem keine Entwicklung statt oder auch über die Jahre findet keine Verbesserung statt. Ja. Und ich habe da für mich irgendwann mal festgestellt, ja, es ist im Grunde genommen, wir sind ja auch in einer Beziehung zu unseren Arbeitgebern.
Genau.
Das ist ein bisschen wie eine toxische Beziehung. Man kommt irgendwie nicht so richtig raus und... Ja.
Und das ist eben auch ein Grundbedürfnis, was wir Menschen haben. Wir wollen uns ja entwickeln. Wir wollen uns irgendwie entwickeln. Und wenn das nicht passiert, am Arbeitsplatz miteinander, was ich mich selber ein Stückchen noch weiterentwickeln kann, dann ist das, finde ich, eine sehr treffende Analogie. Und dann wird man mit so kleinen Krümeln, die man so zugeworfen bekommt, dann bei der Stange gehalten. Manchmal im Übrigen tatsächlich auch Menschen, auch das eine Analogie zu den Beziehungen und auch zu den toxischen Menschen, die sonst wenig haltgebende oder nährende Beziehungen haben, ne, das darf man ja auch nicht ganz vergessen, der Arbeitsplatz, wir fokussieren ja jetzt auf eine Lebensdomäne, aber es gibt ja andere Lebensdomänen auch, die wir so haben, ja, außer der Arbeit, vielleicht ein Beziehungsleben, Freizeitleben, alle möglichen Sachen, irgendwas Spirituelles, was uns trägt, ja. Wenn Menschen jetzt außerhalb der Arbeitswelt wenig oder wenig tragende Beziehungen haben, dann werden sie halt da auch wie abhängig. Und dann kann das ähnlich wie in der Beziehung sein, dass überhaupt eine Beziehung zu haben für manche Menschen dann besser ist als die Qualität. Ne? Also Beziehung an sich ist manchmal wichtiger, als dass es eine gute Qualität hat. Das sehen wir in Paarbeziehungen eben, ja, dass Menschen dann in Beziehung bleiben, wo man sich von außen fragt, was in aller Welt machst du denn eigentlich da? Ja, aber in Therapien wird dann oft deutlich, naja, das ist wenigstens überhaupt eine Beziehung ab und zu, ne, so kommt da mal was. Und das gleiche Phänomen gibt's am Arbeitsplatz auch. Ja, dass man dann merkt, naja, aber ich bin da schon so lange und ich habe doch sonst keine, mich nimmt doch sonst keiner und wo soll ich denn hin? Und so, dann lassen Menschen manchmal auch da abenteuerliche Dinge mit sich machen.
Wo ist denn der Punkt, würden Sie sagen, oder was sind die absoluten Red Flags, wenn man merkt, sowohl als auf psychischer als auch auf physischer Ebene, wo man zu der, jetzt haben wir das Change übersprungen, aber ich finde in solchen Gesprächen ist es immer super schwierig für mich.
Das steckt ja mit drin irgendwie auch.
Das steckt ja auch irgendwie mit drin, genau. Aber wo ist der Punkt, wo Sie sagen, da sollte man wirklich drüber nachdenken, den Arbeitsplatz zu wechseln? Also was sind die absolut unüberhörbaren Warnsignale?
Also bei mir selber, wenn ich eben über einen längeren Zeitraum in der Medizin, sagen wir mal so 6 Monate, dann sind die Dinge chronisch. Ja, wenn ich das schon ein langer Zeitraum, ich würde sagen irgendwann zwischen 3 und 6 Monaten, wenn ich in der Zeit das Gefühl habe, ich gehe überwiegend mit einem wirklich arg aversiven und schmerzlichen Gefühl zur Arbeit, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich da selber hinzwingen, ich will da eigentlich gar nicht hin. Das ist so ein eigener innerer Indikator. Im Außen, wenn es körperliche Gewalt am Arbeitsplatz gibt, da würde ich nicht sofort kündigen, aber ich würde sofort irgendeine Konsequenz einleiten.
Und, was heißt körperliche Gewalt?
Naja, es gibt ja Menschen, die werden am Arbeitsplatz geschlagen, die werden tätlich angegriffen. Das ist nicht ganz so selten.
Wirklich?
Können wir uns das vielleicht so in unseren Jobs nicht so vorstellen, aber.
In welchen Berufen, wenn ich fragen darf?
Handwerkliche Berufe, in der Fertigung, Handwerksbetrieben, gibt es gar nicht so selten, ne, dass die wirklich auch, und manchmal eben auch Vorgesetzte, dass sie ihren Mitarbeitenden eben, wirklich, also, ja, so sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz ist
klar.
Auch jetzt natürlich nicht so ein Thema, was so ganz selten ist, ja. Und das sind Dinge, da würde ich jetzt eben nicht sagen, wenn sowas passiert, sofort kündigen. Aber da müsste sofort eine Reaktion erfolgen, dass man sich auch bemerkbar macht. Und dann muss der Arbeitgeber, ein Mensch aus der Organisation oder mehrere Menschen gemeinsam, müssen darauf reagieren. Wenn die das sehr entschieden und vehement tun und ich habe das Gefühl, wow, es ist furchtbar, was passiert ist, aber ich werde geschützt. Hier wird sofort reagiert, hier werde ich abgeschirmt, da wird auch was verändert, ja. Dann kann man durchaus bei dem Arbeitgeber, muss sich immer stimmig anfühlen, ne, aber potenziell weiterarbeiten. Wenn das unterbleibt, also ich erlebe körperliche oder eben sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz und es wird dann auch noch so ein bisschen kleingeredet oder runtergespielt, das wäre wirklich eine Red Flag. Und natürlich psychische Gewalt, auch wieder ähnlich. Psychische Gewalt wäre heftiges Mobbing. Bossing, wenn es von oben kommt, ja, so, will jetzt da nicht kleinlich sein mit den Wörtern, aber so Bossing wäre das Mobbing, was so direkt von oben kommt. Auch das gibt es manchmal und da gilt wieder das Gleiche. Wenn ich dann merke, es wird nicht drauf reagiert oder es wird so, ja, müssen wir mal gucken oder irgendwie, da würde ich schauen, dass ich mich umorientiere. Aber nochmal, in dem Moment ist es noch wichtiger, als wenn ich mich überhaupt so allgemein unzufrieden fühle, dass ich nicht wie so ein geschlagener Hund vom Hof renne, sondern dass ich, und das ist wirklich eine Herausforderung, wie man das dann hinbekommt, dass ich auch in dem Moment das Gefühl habe, so möchte ich nicht, dass man mit mir umgeht, ja, das erlaube ich nicht. Und ich erlaube mir aber, hier jetzt quasi zumindest innerlich erhobenen Hauptes zu gehen.
Also, was könnte das der Weg sein? Betriebsrat, Arbeitsrechtler, Human Resources?
Ganz genau. Also, je nach Größe des Betriebes gibt es ja, Coaching, interne Coachingstellen, interner Supervisionsdienst, Betriebsrat, Betriebsmedizin. Das muss jeder Betrieb ab einer, ich glaube, 20 Leute, so braucht man schon Betriebsarzt. Also, das haben die meisten, kann man sich hinwenden oder eben HR. Da sollte man auf jeden Fall. Und dann gucken, wie die reagieren. Und wenn das runtergespielt wird, dann sagen, okay. Und dann kann man sich natürlich auch außerhalb des Arbeitssystems Hilfe holen, wenn einem sowas widerfahren sollte. Wir haben ja ein paar Mal auch über traumatische Lebenserfahrungen jetzt so randständig gesprochen. Dann zu schauen, das eine ist, was mir passiert und das andere, wie gehe ich jetzt mit mir um? Ja? Ähnlich wie bei der Verbrennungsmedizin, da weiß man, die Verbrennung an sich ist gar nicht das Allerschlimmste. Das Schlimmste ist dieses Nachbrennen, was dann im Körper passiert und da versuchen die Verbrennungsmediziner auch einzugreifen. Ähnlich beim Trauma. Das eine ist das, was passiert, das andere ist dann, was passiert danach in mir. Ich fühle mich beschämt, ich hole mir keine Hilfe, ich denke mir, und vielleicht hat er sogar recht, der oder die, zumindest in Teilen und so. Und da dann möglichst schnell die Last auf verschiedene Schultern zu teilen, zu verteilen, sich Menschen anzuvertrauen, Angehörigen, aber eben auch Coaches oder TherapeutInnen. So, das kann dann schon helfen. Da hat man so ein bisschen nochmal das erweitert. Weil jetzt beim Zuhören vielleicht manche sagen, ja gut, aber bei uns, ey, da würde ich mit niemandem drüber reden.
Aber mir läuft auch schon die ganze Zeit im Hintergrund ein Film ab. Also
so, und dann eben sagen, okay, da hole ich andere Leute an Bord.
Ja.
Coaching. Ja. Das schwebt ja mit im Raum, ne? Also da ist ja vielleicht traumasensitives Coaching nicht umsonst irgendwie so wichtig, oder?
Unbedingt. Also das ist ja auch, also auch aus meiner Erfahrung, also sowohl als Selbstbetroffene als auch aus meiner Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich heute dann arbeiten darf, wie wichtig diese Zeugenschaft auch ist. Also jemanden zu haben, der wirklich objektiv draufschaut und sagt, aber das ist emotionaler Missbrauch oder sogar emotionale Gewalt oder. Weil wir halt doch häufig auch dazu neigen, gerade Frauen habe ich das Gefühl, dann eher die Schuld bei sich zu suchen. Und wenn wir vielleicht dann noch einen Arbeitgeber haben, der uns gaslightet, ist mir auch schon passiert,
ja.
dann ist echt richtig übel.
Genau. Ich sage manchmal so plakativ, man kann sich verrechnen, aber nicht verfühlen. Viele, nicht nur jetzt im Arbeitskontext, ja, aber oft im Leben wird es uns aber so ein bisschen suggeriert, dass man sich verfühlt. Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Oder jetzt übertreibt man nicht. Oder du brauchst doch jetzt keine Angst haben. Oder du brauchst doch jetzt nicht gleich aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und man denkt sich, naja, also das, was ich habe, ist keine Mücke. Das ist schon ein fliegender Elefant, ja. Also so, dieses, man kann sich verrechnen, aber eben nicht verfühlen. Und für dieses Nicht-Verfühlen braucht man eben manchmal einen, wie so eine Art Mentorat oder eben, wie Sie gesagt haben, so eine Zeugenschaft, so eine Art Validierung, ja. Hey, nee, es ist wirklich.
Was du fühlst, ist richtig.
Es ist richtig, es ist so.
Ja.
Ja, und darauf dann zu reagieren. Und dann sind wir wieder bei der Bedeutung von Emotionen für den Arbeitskontext. Das ist ja interessant, ne? Das hatten wir am Anfang schon mal, dass sich da wie so ein Kreis schließt, wo man merkt, aha, vielleicht ist nicht umsonst das Inkludieren von Gefühlen, das Integrieren von Gefühlen in die Arbeitswelt, auch in die Führungskultur, eben was total Wichtiges. Weil das sind ja auch, man sagt mal, die Führungskräfte oder die Führungspersonen, das sind auch Menschen und Absolut. Die bringen eben auch alles mit.
Absolut. Ja. Das ist wieder so ein Gespräch, wo ich denke, ich könnte es ewig führen. Ich muss mal überdenken, ob ich meine Folgen nicht mal länger mache als eine Stunde. Ich hätte noch so viele Fragen eigentlich, aber wir wollen euch, ihr Lieben, ja auch einladen, in das Buch von Professor Dr. Klaas Lahmann reinzuschauen, wie Arbeit glücklich macht und wann man darüber nachdenken sollte, den Job zu wechseln. So sieht es aus. Ich finde es so interessant, weil ich habe danach nach Ihrem Buch nochmal darüber nachgedacht, wie interessant auch in Bezug auf das Arbeitsleben dieses Dilemma in unserem Menschsein ist zwischen dem Bedürfnis nach Autonomie und dem Bedürfnis nach Sicherheit. Also wie wir dazwischen eigentlich ständig hin und her pendeln und natürlich auch in Bezug auf das Arbeitsleben. Und das nehme ich mir auch nochmal mit aus dem Buch. Das war mir auch so nicht, also eigentlich war es mir klar, aber es war mir nicht bewusst.
So, genau.
So, und
schöne Formulierung.
Ja, das sorgt ja dann auch häufig ein bisschen für Sand im Getriebe im Innern.
Genau.
Ja. Gehen Sie zur Konferenz jetzt aber noch zurück, weil der.
Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall morgen gehe ich nochmal hin.
Ja, schön.
Ob ich heute nochmal hingehe, das halte ich mir jetzt noch ein bisschen offen.
Okay. Ja. Also herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, ihr Lieben, dass für euch ganz viel Wertvolles in dem Gespräch drin war. Wir können ja hier immer nur Wissen in einer Nussschale teilen und ja auch immer nur kleine Impulse und kleine Inspirationen geben. Und ich finde, wenn sich nur eine Tür im Innern öffnet, wo plötzlich dann was ins Bewusstsein steigt, worauf man dann wiederum aufbauen kann und dann geht man halt den nächsten Schritt, dann ist doch schon irgendwie ganz viel gewonnen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert bitte diesen Kanal, abonniert diesen Podcast und stupst den Algorithmus so ein bisschen an, dass wir mehr in die Sichtbarkeit kommen. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt auch gerne eine Bewertung bei Apple oder auch bei Spotify. Und wir hören uns und sehen uns nächsten Freitag wie immer wieder. Bleibt bis dahin bitte zuversichtlich, bitte bleibt gesund und natürlich auch stets neugierig. Danke, Professor Dr. Klaas Lahmann.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.